Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio Essen Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat, wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
Und wir, das sind in dieser Woche Tobi Bitter und Nadine Müller. Hallo.
Hallo.
Und wir sprechen mit euch über die spannendsten und wichtigsten Themen in dieser Woche. Und ich sag mal so, es geht um schwere Flusen. Flusen, auch so ein komisches Wort, finde ich.
Wolltest du hier Staub wischen und die Flusen sammeln?
Nee, zum Glück nicht, aber daraus kann man ganze Kunstwerke machen.
Ich bin gespannt.
Dann geht's um einen Weltstar, würde ich sagen, einen Popstar.
Tim Schröder.
Um den geht's auch, aber um noch einen richtigen Popstar. Mhm. Da gingen nämlich die Karten raus und das hat auf jeden Fall für Riesenaufruhr gesorgt hier bei uns in der Redaktion in dieser Woche. Und es geht auch noch um Gruselgeschichten für Kinder.
Oha. Dann würde ich sagen, würden wir direkt loslegen, oder? Glück auf, der Steiger kommt. Auf Zollverein allerdings jetzt final nicht mehr, kann man glaube ich sagen. Nein. Radio Essen Stadtreporterin Anna Bartel hat quasi die letzte Klappe auf Zollverein zugemacht in dieser Woche.
Ja, das ist nicht so ganz 100% richtig und korrekt bergmännisch formuliert, Herr Kollege.
Na gut.
Also, was jetzt passiert ist, ist der Deckel drauf. Die Klappe wurde schon vor anderthalb, zwei Jahren geschmissen.
Ah,
denn die Klappe schmeißt du unten in der Grube. Also das ist praktisch dann, musst du dir ja vorstellen, da ist ja noch ganz viel Material drin in ehemaligen Bergbaugruben. Das wurde alles ausgeräumt, es wurde auch der Boden so weit versiegelt, dass da eben halt keine Schadstoffe oder sowas mehr durchsickern können. Und dann wird das so richtig zugebaut und dann bleibt nur noch so ein Loch von einmal einen Meter übrig. Da krabbeln die dann zum Schluss durch, die Grubenwehr, die das alles aufgeräumt hat und fertig gemacht hat. Und dann wird diese Klappe praktisch zugeschmissen. Deshalb heißt das, da wird die letzte Klappe geschmissen. Mhm. Und das hat Reviersteiger Dirk Klemm gemacht.
Es sind viele Bergwerke, die ich auch schon noch zwischendurch geschlossen habe. War schon sehr bemerkenswert. Gerade hier im Welterbe. Was alles Besonderes.
Ja, das ist so klassisch Bergmann, weil eigentlich geht denen das total nah.
Aber also, ich finde, ein bisschen hört man das schon raus.
Ja, du hörst es. Er hat dann auch so ein bisschen geblinzelt, als wir geredet haben. Aber wenn ich mit ihnen Interviews mache mit Bergleuten. Die Erfahrung habe ich über die Jahre jetzt immer gemacht oder sowas. Die sagen jetzt zwar Träne im Knopfloch, da ist Wehmut dabei und so weiter, aber die reißen sich total zusammen.
Ja gut, vielleicht irgendwie auch so ein bisschen der Bergmann-Stolz dann mit dabei.
Ja, klar.
Aber wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, falls es doch irgendwer nicht mitbekommen hat. Es geht um Zollverein, das haben wir gerade schon gesagt. Schacht 2 und Schacht 12, die sind jetzt über einen längeren Zeitraum mit Beton verfüllt worden. Und da war jetzt quasi der Abschluss.
Genau, das muss gemacht werden. Also wenn du ein Bergwerk schließt, dann müssen auch die Schächte praktisch abgesichert werden. Und deshalb werden die wirklich, es ist wirklich absurd, aber es ist so, mit Beton verfüllt. Und deshalb hat die RAG Aktiengesellschaft jetzt über Monate hinweg wirklich 2000 Meter tiefe Schächte, eben Schacht 2 und Schacht 12 auf Zollverein einfach mit Beton zugekippt, was natürlich Unmengen Kubikmeter an Beton sind, die da angefahren wurden. Und das hat ja auch wirklich lange, lange gedauert. Ich meine, du musst dir vorstellen, ein Kilometer tiefer Schacht, der eine ist 5,5 Meter breit, der andere hat 7,5 Meter Durchmesser. Das ist Irrsinn.
Das ist, also ich überlege auch gerade, mit was man das vergleichen kann. Aber
das kann man mit nichts vergleichen. Also, und das Wichtige ist aber noch, bisher war Zeche Zollverein, Schacht 12 ja immer noch ein sogenannter Wasserhaltungsstandort. Es geht ja darum, dass das Grubenwasser in einer gewissen Tiefe gehalten wird und langfließt, damit es nicht mit dem Trinkwasser in Verbindung kommt und das Trinkwasser in irgendeiner Form kontaminiert. Deshalb gibt es das Grubenwasserkonzept der RAG. Und da war Zollverein halt immer noch ein Standort, wo auch wirklich Grubenwasser abgepumpt wurde. Das ist natürlich teuer und deshalb hat die RAG gesagt, wir müssen uns da was überlegen. Und im Schacht 12, musst du dir vorstellen, sind jetzt in diesen 1000 Meter hohen Schacht mit Beton, sind so drei Rohre drin, sogenannte Hüllrohre. Mhm. Die sind hohl natürlich und die wurden auch bei, als sie das verfüllt haben, halt so eins wie so ein Lego-Teil immer aufeinander gestellt. Und das ganz Wichtige ist, die müssen wahnsinnig senkrecht stehen, also lotgerecht, weil wenn irgendwann mit diesem Grubenwasserkonzept, was nicht so 100% funktioniert, dann sollen über diesen Schacht durch diese Rohre so lange Tauchpumpen eingelassen werden. Die sind so 20 Meter lang. Und wenn dann so ein Rohr, wo die durchpassen sollen, einen Knick hat, funktioniert das Ganze natürlich nicht.
Nee, das kann ich mir vorstellen. Das funktioniert ja schon, wer irgendwie mal was im Haus gemacht hat, nicht so richtig, wenn ein Rohr einen Knick hat. Das heißt also, für alle Fälle gibt es noch irgendwie Rohre auf Zollverein,
genau,
dass man dann noch im Notfall was abpumpen kann.
Genau, im Notfall kann man dann noch was abpumpen, aber der Plan ist halt, dass jetzt wirklich das Grubenwasser unter der Erde, da gibt es ja genügend Möglichkeiten für das Wasser, langfließt in Richtung Dienstlagen und da wird es dann in den Rhein gepumpt.
Ah ja, also da ist dann, pumpt man da Dienstlagen, läuft da Dienstlagen und die schön.
Ja, man muss ja auch überlegen, Grubenwasser ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, ne? Grubenwasser ist ja eigentlich Regenwasser. Mhm. Das fließt halt nur aber eben durch die Erde und durch diese ganzen Gesteinsschichten und nimmt dann natürlich eine Menge mit an Salzen, an Mineralien und an allen möglichen Stoffen, die halt so in der Erde drin sind. Und damit dieses Grubenwasser eben wirklich vernünftig abgeleitet wird und abfließt und wie gesagt nicht mit dem Trinkwasser in Kontakt kommt, wird das eben halt immer noch weiterhin abgeleitet. Und das ist auch eine Ewigkeitsaufgabe, wie es halt heißt, der Rack. Und ich habe dann auch gefragt, den Chef der Wasserhaltung, was ist denn jetzt eigentlich Ewigkeit? Und da hat er mich auch angeguckt und hat gesagt, ja, kann ich eigentlich auch nicht beantworten. Also wir könnten uns das irgendwie diesen Zeitraum auch gar nicht vorstellen. Ich meine, vielleicht gibt es Generationen nach uns, die irgendwie eine andere Idee haben, wie man mit dem Problem umgeht oder sowas. Aber zunächst einmal ist es so, das Unternehmen muss bestehen bleiben, die RAG Aktiengesellschaft. Und es muss auch für die Menschen, die da im Moment arbeiten und um sich die sich um die ganzen Sachen kümmern, immer wieder Nachfolger geben. Also ist es weiter ein Arbeitgeber, ein interessanter, die sich halt um diese ganzen Aufgaben kümmern.
Ja, guck mal, aber so ist ja zumindest da ein Arbeitsplatz auf jeden Fall sichergestellt. Und wir wären nicht in Deutschland, wenn das Ganze ja nicht unter Denkmalschutz stehen würde. Und es musste ja jetzt auch alles, oder es wird jetzt alles originalgetreu wieder zurückgebaut.
Ja, das ist die nächste große Aufgabe, die vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da steht. Also Zeche Zollverein ist UNESCO-Weltkulturerbe und das ist man halt nur, wenn alles originalgetreu erhalten bleibt. Und da gibt es auch Menschen, die da genau drauf achten, dass es auch so ist. Für diese ganze Verfüllaktion musste aber die alte Technik zum Teil ausgebaut werden, weil da eine neue Fördermaschine reingekommen ist, die mit diesem Beton und mit diesen Rohren arbeiten konnte und so weiter. Das wurde halt alles umgebaut und dann hat die RAG vorher einen 3D-Scan gemacht von diesen ganzen Anlagen und dann haben die jedes einzelne Schräubchen, jeden riesen Eisenträger, alles was da war oder sowas, was sie nicht brauchen konnten, ausgebaut, haben das mit dem QR-Code versehen und das ist auch in diesem 3D-Scan halt drin und jetzt bis Ende des Jahres ist die Arbeit, diese ganzen Teile wieder auf Zollverein zu bringen und dann wirklich Träger für Träger, Schräubchen, Platte, alles Mögliche nach diesem Modell, was sie da haben, wieder so zusammen zu basteln, dass es funktioniert und dass es passt und dass es genauso ist wie früher. Also allein Schacht 12 sind 494 Teile.
So, und ich hoffe, dass am Ende nicht 493 verbaut worden sind. Und dann fragt man sich, wo kommt dieses eine Teil jetzt noch hin? Verdammt.
Um Gottes Willen, ich mag es mir nicht vorstellen.
Also, das wird eine Ewigkeitsaufgabe und vielleicht auch eine Ewigkeitsgeschichte bei uns im Podcast, wenn wir dann irgendwann mal darüber sprechen können, dass die fertig geworden sind.
Ich stelle jetzt hier eine ganz steile These auf.
Oha.
Und zwar gibt es Wörter, wenn man die zu oft sagt, dann klingen die komisch. Zum Beispiel, das nicht, zum Beispiel Schüssel.
Schüssel?
Schüssel. 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 Irgendwann klingt das komisch. Ein so ein Wort ist auch Fluse, das sagt meine Mama ganz oft. Du Fluse. Und Fluse, wenn du das so oft sagst, dann hört sich das auch komisch an. Und das war das Erste, woran ich denken musste, als unser Radio Essen Stadtreporter Tim Schröder erzählt hat, was der diese Woche wieder angeguckt hat. Nämlich Flusen.
Flusen, ja, tatsächlich. Flusen habe ich mir angeschaut.
Das ist schon komisch, das war schon zu oft.
Das war das leichteste Kunstobjekt, was ich mir angeschaut habe. Es geht um die Ausstellung 21x21. Das ist jetzt eine Ausstellung, die am 11. April in der Villa Hügel startet. Und da hat man tatsächlich aus 21 Museen aus dem Ruhrgebiet eben Kunstwerke zusammengestellt. Tatsächlich 21 pro Museum. aber eben die nur online und etwa 100 Stück davon eben auf der Zeche Zollverein. Und jetzt kommt die Fluse ins
Was
Spiel.
Hat Flusen oder was haben Flusen mit Kunst
Tim
zu tun?
Die Staubflusen aus den Kartons zusammen.
Nein. Also
die können wir uns noch leisten, die Flusen aus den Kartons. Der Rest ist zu teuer.
Es gab übrigens keine Kartons, sondern es gab Kisten, in denen diese Kunstwerke, die ja zum Teil siebenstellig sind, also vom Wert her schon richtig teure Dinger, zum Teil, transportiert wurden. Aber ein Kunstwerk, das wurde in so kleinen Tütchen transportiert. Und das
die durftest du dann transportieren, weil die konnten nicht so schnell kaputt gehen.
Das wäre jetzt gelogen, wenn ich das behaupten würde. Aber das haben die mir eben erzählt, dass das eben diese besagten Trocknerflusen sind, farblich sortiert übrigens. Und das Kunstwerk sieht so aus, dass man auf den Boden eine Bluse oder eine Hose legt und dann eben das abklebt drumherum. Die Bluse und die Hose wieder wegnimmt und dann das Ganze wieder ausstreut mit besagten Trocknerflusen. Und das ist dann die Kunst.
Haben die extra die Flusen gesammelt, also so farblich sortiert, damit die wirklich genug Flusen haben? Weil man muss ja dann wirklich ganz genau gucken, dass nur eine bestimmte Farbe in diesem Trockner drin ist.
Ich habe das Gefühl, bei uns aus dem Trockner kommt alles in Grau raus.
Also ich weiß es nicht.
Vielleicht haben die Künstlerin die Flusen eingefärbt.
Ich habe halt nur überlegt, was passiert, wenn da einer mal Stoß lüftet.
Vom Winde verweht.
Richtig, ja.
Boah, das ist nichts für mich. Ich bin da zu tollpatschig für. Wahrscheinlich dreht man sich zu schnell so mit der Jacke und dann fliegt alles.
Also angeblich sind die relativ schwer.
Fliegende Flusen.
Und deswegen wäre das nicht so das Problem. Aber trotzdem sollte da jetzt keiner eine Challenge draus machen, meinte eben das Team, was mir eben die Kunstwerke da vorgestellt hat. Wobei, man muss auch dazu sagen, es war ein Riesenakt. Also viele Räume durfte ich überhaupt nicht betreten, aus versicherungstechnischen Gründen. Aber den kleinen und den großen Beobachter, da durfte ich bei dem Auspacken eben besagter Kisten dabei sein. Ja, ob die schön sind, weiß ich nicht. Die stehen auf jeden Fall da im Treppenhaus, im großen Saal. Wenn man reinkommt, sind so aus wie Schaufensterpuppen ohne Kopf. Da ist dann nur so ein Drahtgeflecht oben drüber. Und es ist ja, bei Kunst ist es ja immer so, ne?
Das ist Geschmackssache.
Richtig, das kann einem gefallen, muss aber nicht. Es war auf jeden Fall alles sehr spektakulär, das muss man sagen, weil ja die Kunstwerke zum Teil ins erste Obergeschoss bringen mussten und das waren zum Teil schwere Sachen. Also da gab es dann extra einen Kran, der bestellt wurde.
Da hatte Tim einen ganz dringenden Termin, weil da hätte er mit anpacken dürfen.
Aber du hast gesagt, die Flusen, die waren schwer, aber ein Kunstwerk, das mit einem ganzen LKW gebracht werden musste, das war ziemlich leicht, ne?
Ja, und zwar das war das einzige Kunstwerk, was eben nicht in einer großen Kiste war. Das ist die Wolke. Ich muss gerade nochmal nachschauen. Es ist aus den Flottmann-Hallen, habe ich mir extra aufgeschrieben, damit ich nichts Falsches sage. Aus Herne, genau. Und die war so groß oder ist so groß, diese Wolke, dass sie eben in einem LKW hängend transportiert wurde. Muss man sich vorstellen, es sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie eine Wolke. Es sind aber alles so Baumscheiben, Umrandungen aus Styropor geschnitten. Große Kunst.
Ich verstehe das. Kunst ist Geschmackssache. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber ich glaube, so eine Wolke würde ich auch schaffen, ne? Ja. Siebenstelliger Betrag.
Also man muss dazu sagen, die haben das schön gemacht, weil das ist nämlich in dem Spiegelzimmer der Villa Hügel. Oh. Und dann hängt die da in der Mitte von dem Raum. Man hat diese Spiegel und die Wolke spiegelt sich eben in besagten Spiegeln. Und das hat schon was, muss man schon sagen.
Vielleicht müssten wir mal eine Challenge daraus machen. Und wir alle machen irgendwelche kleinen Kunstwerke und platzieren die da zwischen den richtigen Kunstwerken und würden dann gucken, ob jemandem auffällt, dass das gar keine richtigen Kunstwerke sind.
Vielleicht sind es ja Kunstwerke und du weißt es noch nicht. Ja. Ich würde es dir zutrauen.
Ich würde behaupten, unsere Radio Essen Stadtreporterin Nina hat ein Pokerface, obwohl sie kein Paparazzi werden kann.
Leider.
Worum geht's, Tobi?
Weil sie keine Karten für Lady Gaga gekriegt hat.
Ich
musste auch in die Warteschlange rein gestern.
Ja, das stimmt.
Mama, bitte hier, guck mal da. Und dann Ticketmaster Holland. Und dann muss ich meine E-Mail bestätigen. Dann muss ich meine Handynummer bestätigen.
Ja.
Dann
wir wussten ja morgens noch gar nicht, dass es überhaupt mittags dazu kommen wird. Weil wir kriegen ja immer so eine schöne Vorschau von Radio NRW, von unserem Dachsender, was alles an dem Tag passiert. Und da stehen auch Sachen drin, wie zum Beispiel der Kartenvorverkauf für Lady Gaga startet. Und dann habe ich das gelesen und sage, ach, Lady Gaga-Karten gibt's heute. Und Nina sagt, ah ja, habe ich schon gelesen. Und dann ging die Diskussion los. Ja, aber es ist soweit, ne? Mhm. Du dachtest, du musst nach Berlin fahren.
Ja, also das einzige Konzert von Lady Gaga ist ja in Berlin. Und habe ich gesagt, boah, nee, so 5-6 Stunden nach Berlin zu tuckern. Und dann muss ich mir Urlaub nehmen dafür. Und wollte ich nicht. So, dann hast du mir aber ja gesagt, aber guck mal, die kommt doch auch nach Amsterdam. Und ich so, Amsterdam?
Das ist gar nicht so weit.
Da schaue ich doch mal nach. Und dann noch ein bisschen hin und her. Ich so, okay, ich möchte Karten, ich brauche Karten. Das ist fürs Wochenende. Dann fahre ich ein Wochenende nach Amsterdam. Ja.
Ja, und dann ging der Wahnsinn los. Ab 12 Uhr gab es die Karten. Es gibt natürlich ellenlange Warteschleifen. Das heißt, nicht nur du, sondern alle, die so ein Konto hatten bei diesem Portal, wo man die Karten kaufen konnte, die waren da ein bisschen involviert, ne?
Ja, also ab 12 Uhr ging es ja los und Tobi und ich waren ja drin. Ich hatte noch Glück, ich war in der Warteschlange so auf 15.000, also 14.999 Leute waren vor mir. Du hattest irgendwie 44.000.
Hättest du ja mal mehr Mühe geben können.
Ich hatte weit mehr als 43.000 Leute, die vor mir standen. Ich habe das Ende der Schlange nicht mal gesehen.
Ja, so und das Ende des Spiels war, du hast keine Karten bekommen.
Ich habe keine Karten bekommen.
Sie hat es mit Fassung genommen. Sie kam gestern zu mir kurz in die Sendung, hat es losgegeben um 2, dann Nina macht Feierabend, macht die Tür. Tschüss, ich habe übrigens keine Karten. Tür zu.
Ja, so 2 Stunden Aufbau. Und es kommt so ein Riesending. Nee, einfach keine Karten.
Vielleicht muss man einmal sagen, ich hoffe, ich greife dich damit nicht an, dass du schon so ein kleiner Konzertfreak bist, ne?
Damit greifst du mich nicht an, das ist eher positiv gemeint für mich.
Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel warst du auch bei Taylor Swift, ne?
Ja,
Ed Sheeran hast du erzählt, hast du schon oft gesehen. Mhm. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie denn große Konzerte sind, wie kleine Konzerte sind. Ich habe gesagt, ich finde kleine besser.
So ein Riesenkonzert in der Arena oder lieber so ein kleines?
Was würdest du bevorzugen?
Boah, also ich bin ja tatsächlich eher so der Festivalgänger, wo dann mehrere...
Das ist alles groß.
Genau, da ist alles groß. Auch die Preise für Getränke und Essen sind sehr groß.
Oh ja.
Aber boah, es hat irgendwie beides seinen Charme. Also ich bin gerade ein wenig überrumpelt, mich für eins festlegen zu müssen. Ich habe auch schon mal in der Zeche in Bochum, hier ist ja in der Nachbarstadt, auch ein kleines Konzert gesehen von einer Band. Das war irgendwie ein bisschen gemütlicher, würde ich sagen.
Habe ich ja auch gesagt. Wir sind auch nicht zum Ergebnis gekommen, weil ich auch sagte, so kleine, gemütliche Konzerte finde ich schöner. Und Nina sagte, ja, aber die Show beim großen Konzert.
Ja, stimmt. Geiler. Bei so einem kleinen, ich sag mal, so Zichikal oder so, so ein bisschen Wohnzimmergefühl, da kannst du halt keine Pyroshow abfeuern, was du halt so eine Arena.
Ja, also ich sag mal, das geilste Konzert hatte ich in Köln in so einem Miniclub und da ist einfach die Künstlerin, die kennt man hier nicht, Tove Störke, die ist damals auch runtergekommen und hat mit mir getanzt. So, und so eine Taylor Swift, wenn die da rumtanzt, die kommt nicht runter und tanzt mit ihren Fans.
Nee, außer die hätte 33 Bodyguards, die um sie herumstehen.
Ja, genau. Naja, ich mache jetzt den Downer, weil ich würde sagen, wir brauchen gar nicht mehr drüber sprechen, weil Karten hast du ja leider nicht bekommen.
Böbel. Also optisch auf jeden Fall von der Haarfarbe könnte man ihn auch als den einsamen Wolf der Redaktion bezeichnen, unseren Kostas Mitsalis. Vom Alter her, wobei ich weiß gar nicht, wie alt so ein Wolf wird, aber
ich glaube nur so.
Er streift durch die Stadtteile von Essen. Kostas Mitsalis, der Radio Essen Stadtwolf, ist bei uns im Podcast.
Der wurde also gesichtet.
Genau, Costa wurde gesichtet.
Ja, in Kettwig am Freibad.
Ja, wolltest du runter schwimmen
gehen?
Da treibst
du dich öfters rum.
Ja, regelmäßig, vor allem im Sommer. Nein, jetzt mal ernsthaft. Die haben da wirklich wohl einen Wolf gesehen.
Ist das nicht schwierig zu erkennen, wenn man sich da nicht so mit auskennt?
Ja, kann auch ein großer grauer Hund gewesen sein. Also so ganz sicher ist das nicht. Nee, deswegen habe ich mir dann einen Wolfsexperten vom NABU, da heißt auch noch Wolfgang.
Hast du dir einen Wolf gesucht? Bist du den
ist Wolfgang dein Zweitname?
Nein, ich war bei dem zu Hause. Der beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Wölfen.
Der wohnt in Wolfsburg.
Und da war dann eben auch die Anfrage hier aus Kettwig, war das jetzt ein Wolf oder nicht? Der hält es für möglich. Der sagt, das ist jetzt so die Zeit, Februar bis Mai. Da werden die geschlechtsreifen Wölfe, die sind dann 2 Jahre alt, quasi aus dem Rudel rausgeschmissen, ne, damit das Rudel nicht zu groß wird. Die
und dann kommen sie alle nach Essen.
Neue Reviere. Und da kann es passieren, dass sie sich auch mal verlaufen. Und da kann es auch passieren, dass die eventuell am bewohnten Gebiet vorbeilaufen. Mhm. Nur im Normalfall würden wir die gar nicht sehen, weil die sehen uns vorher. Die riechen uns vorher, nur der war eben nicht so vorsichtig.
Ja, gilt es denn so, wie man das auch ganz oft mal sagt, die haben viel mehr Angst vor uns, als wir vor denen?
Ja, viel, viel mehr. Das heißt also, du hast auch kaum eine Chance. Also ich habe auch den Wolfgang gefragt, der geht ja ganz gezielt in Wolfsgebiete.
Den Wolfgang.
Ob er denn mal irgendwann einen in freier Wildbahn gesehen hat, sagt er, nee. Seit 20 Jahren stellt er sich hin. Natürlich sieht er irgendwelche Aufnahmen von irgendwelchen Videos, Fotofallen etc. Aber wirklich vis-à-vis hat er noch nie einen gesehen.
Vielleicht war er noch nicht in Kettwig.
Ach ja, der ist schon lange weg. Die machen am Tag 70 bis 80 Kilometer. Das heißt, wenn der wirklich vor 2 Wochen da war, wenn es jetzt nicht ein großer grauer Hund war, so,
dann ist er schon sehr weit. 70
Kilometer, der ist irgendwo, was weiß ich.
Es gab ja nicht nur die Meldung hier bei uns in Essen, sondern viele Ruhrgebietsstädte haben ja in den letzten Wochen berichtet, hier wurde ein Wolf gesehen, da wurde ein Wolf gesehen, genau. Vielleicht ist das ja immer derselbe.
Das kann auch sein. Das ist möglich. Also zeitlich wird das sogar passen, weil ja, diese Strecken, die macht er mal eben so an einem Tag, die verlaufen sich auch und die sind faul, habe ich gelernt. Das heißt,
noch eine Gemeinsamkeit mit dem Kollegen. Ja,
die kriechen also nicht wirklich durch den Wald. Die benutzen da noch Wege, Straßen, weil es da einfacher zu laufen ist. Und wenn es ruhig ist, dann laufen die da durch. Was weiß ich, während Corona haben die in so einem Industriegebiet in Köln mit einer Kamera rein aufgezeichnet. Da war kein Mensch in diesem Industriegebiet, da ist da einfach mal durchgelaufen.
Was ist denn, wenn jetzt der Tobi in Wolfsburg unterwegs ist, den Wolfgang leider nicht dabei hat und dann einen Wolf sieht und den Wolfgang nicht fragen kann, was er jetzt machen muss?
Einfach ganz ruhig, ganz cool bleiben. Die haben
Das bin doch genau ich. Also jetzt beschreibt Costa mich genau.
Nein, die haben Angst. Also das heißt, und wenn du irgendwie dich unwohl fühlst, dann mach dich groß und mach ein bisschen Krach, dann laufen die schon weg. Ja, genau. Dann
mach mal groß, kannst du dich groß machen?
Ja. Yay. Also diese Panik, das liegt einfach daran, ja, ich glaube, wir haben zu viel Rotkäppchen gelesen alle in unserer Jugend. Der Wolf hat nun mal eben schlechtes Image. Dann haben wir ja, der war ja ausgerottet bis vor 180 Jahren hier. Jetzt kommt er so langsam wieder. Das heißt,
ich glaube wirklich,
Leute,
Kosti ist der Wolfgang, der Wolf-Experte. Du weißt auf jeden Fall zu viel darüber. Naja, egal, ob es jetzt ein Wolf war oder ein Hund oder auch nicht, wo auch immer der unterwegs ist, wenn wir den sehen, dann brauchen wir keine Angst vor dem haben. Das sagt auf jeden Fall der Experte, Wolfgang. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen.
Auf keinen Fall.
Ich bin froh, dass der Geruch hier im Studio noch neutral ist, weil unsere Chefin vom Dienst ist da, Anne Schweizer. Aber nicht, weil du stinkst, sondern weil du... Ja, stinkendes Proviant dabei hattest diese Woche.
Ja, wir haben ja festgestellt, es stinkt gar nicht mehr so doll, wenn es mal eine Weile rumgelegen hat. Also ich rede von Pferdemist. Bevor jetzt irgendeiner fragt, was mache ich mit Pferdemist?
Bist
hier
du reingetreten?
Das ist ein super Dünger. Also jeder, der einen Garten, Schrebergarten oder einen Balkon hat, der weiß, wenn Pferdemist so eine Weile gelegen hat, also nicht bei dir, um Gottes Willen, sondern da, wo er hin soll, nämlich auf Misthaufen, und du nimmst den so ein Jahr später, ist der ein großartiger Dünger und macht die besten Tomaten.
Also ich glaube, noch mehr hätten wir Tobi jetzt gar nicht verwirren können.
Ich glaube, das Level ist schon ganz oben jetzt.
Ja, guck die ganze Zeit nach.
Naja, Anna hatte das diese Woche im Proviant, weil sie nämlich unserem Frühschichtmoderator Christian Banja ein bisschen ein paar Pferdeäpfel mitgebracht hat. Anders kann man das ja nicht sagen.
Den ganzen Eimer voll. Ich muss ihm auch gerade sagen, ich brauche den Eimer hinterher wieder.
Proviant klingt für mich auch so, also meine Butterbrotdose ist ja Proviant.
Nee, Proviant,
Proviant
für die Pflanzen.
Proviant für die Pflänzchen, weil der Christian hat ja einen Schrebergarten. Ich glaube, das darf ich verraten, dass er begeisterter, passionierter Schrebergärtner ist. Und
ob der wohl einen grünen Daumen hat?
Ich glaube, seine Frau hat den grünen Daumen. Also die ist da super fleißig. Auf jeden Fall, also im Prinzip habe ich ja den Eimer an ihn übergeben, damit er dann mit seiner Frau da im Garten für möglichst gute Ernte dieses Jahr sorgen kann. Also wenn er im Herbst mit richtig viel Obst in die Redaktion kommt, dann liegt das daran, dass er guten Dünger hatte.
Heißt, wir können uns jetzt schon anmelden?
Ich würde mal sagen, ja.
Also aber ist automatisch, also wenn wir nichts kriegen, dann sind wir auf jeden Fall böse mit ihm.
Na, es war ein ganzer Eimer, also damit könnte er ein ganzes Feld bedüngen.
So, dann hätte ich auch
jetzt
einen ganzen
ist ja
Eimer
die Frage,
voll.
Jetzt ist die Frage, hier waren Bauarbeiten bei uns im Gebäude. Das hat dafür gesorgt, dass ein sehr unangenehmer Geruch durch die Lüftung gekommen ist. Vielleicht waren es ja gar nicht die Bauarbeiten, vielleicht war es ja auch der Eimer, der hier rumstand.
Nee. Also ganz ehrlich, wenn das so ein Jahr gelegen hat, dann riecht das gar nicht mehr so krass. Ist Christian schon direkt aufgefallen.
Außerdem
hat gedacht, das stinkt viel mehr, sagt also er. Hat das schon 3 Tage auf dem Balkon gehabt, bevor es in den Garten gepackt hat. Hat gar nicht gestunken, hat er mir gerade noch gesagt. Also ich nehme die Schuld nicht auf mich, möchte das hier ganz klar betonen.
So, in solchen Sachen sind ja meistens Ammoniakverbindungen und das, was hier in der Redaktion gerochen hat, waren Schwefelverbindungen.
Oh, jetzt kommt wieder hier der Klugscheißer Tobi.
Ja. Naja, es tut mir leid, ich habe noch nie an Pferdemist gerochen, der ein Jahr lag. Jetzt weiß ich, dass der wenigstens nicht mehr stinkt und ich würde sagen, dann haben wir aber den Gestank hier immer noch nicht geklärt.
Ich war es nicht, ich betone es.
Ich auch nicht. So.
Ich auch nicht. Also Märchengeschichten können nicht nur zu Albträumen führen, sondern offensichtlich auch zu ernsthaften Verletzungen. Larissa Schmitz aus der Radio Essen Frühschicht, die hat nämlich gerade überlegt, ob sie mal probiert, ob man durch unsere Wand im Podcast-Studio auf Gleis 9 Dreiviertel kommt.
Naja, erstmal hallo und zweitens, wir haben gerade, na, das muss ich den ganzen Witz ja ausholen, sonst versteht man ja gar nicht, warum ich so einen Quatsch hier mache. Ja, die Kollegin rief gerade halt rein, Frühschicht bitte zum Podcast auf Gleis 2 und ich habe gesagt, ich möchte lieber zu Gleis 9 Dreiviertel, weil ich ein Harry Potter Fan bin und dann wurde mir angeboten, ob ich mal gegen die Wand rennen soll.
Ja, hat's denn geklappt?
Wir sollten vielleicht mal den Kollegen Yoshi fragen, klopf doch mal gegen diese Wand. Jetzt live in diesem Podcast.
Die ist aber sehr weit weg.
Ja, klingt so hohl wie der Kopf.
Ich bin, um das auch zu sagen, ich bin schon mehrfach gegen eine Wand gelaufen. Das erklärt ja
das erklärt vieles, Joshi. Ja.
Joshi also, hat jeden Tag ein Brett vor dem Kopf.
Märchengeschichten sorgen hoffentlich nicht für ernsthafte Verletzungen, aber zum Beispiel für Albträume. Es war nämlich Tag des Kinderbuchs und ihr habt euch in der Frühschicht gefragt, ob das eigentlich so gut ist, wenn man die alten Geschichten noch mit diesen schrecklichen Szenarien erzählt, die da drin vorkommen, wie die Kinder zum Beispiel im Backofen oder nee, im Bauch des Wolfs.
Jetzt bringst du was durcheinander. Die Kinder sind im Wald ausgesetzt worden, die Hexe war im Backofen. Ach. Nicht die Kinder im Backofen.
Die sollten ne? aber in den
das
Backofen.
Das müssen wir an der Stelle, also bei Hänsel und Gretel.
Ja.
Ja, sind sie aber nicht.
Und Max und Moritz sind, glaube ich, in der Mühle verendet und dann als Körner von Hühnern aufgepickt worden oder
das
so.
Das haben wir alles als Kinder erzählt bekommen,
ja.
Ne?
Ja, 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 da gibt es noch ganz krassere Geschichten. Ja, wir hatten letztens in der Familie die Diskussion bei meiner 3,5-jährigen Nichte, die jetzt in der Kita da wird jetzt angefangen, dass die 3-Jährigen auch schon die Märchen erfahren. Jetzt eher so eben diese Dornröschen, Hänsel und Gretel-Geschichten, nicht diese ganz krassen Dinger wie Max und Moritz und Struwwelpeter, denen da irgendwie der Daumen abgehackt wird und so.
Der Suppenkasper, der einfach mal stirbt.
Genau, das nicht, aber halt die anderen Märchen, die wir auch so unter Disney-Klassikern und sowas kennen. Und naja, seitdem ist es halt so, dass sie natürlich schon immer mal fragt, ne, so, lass die mich jetzt allein im Wald oder dann nachts aufwacht und dann irgendwie sagt, ich habe von einem Wolf geträumt oder so, ne, weil sie wieder Rotkäppchen gehört hat. Und wenn ich dann was vorlesen soll von diesen Märchen, weil sie das gerne möchte, dann sagt mein Bruder immer, ja, aber dann harmloser, ne, und dann muss ich halt irgendwie so eine ganz, immer so akut was ausdenken und dann, das ist total dumm, weil meine Nichte weiß ja schon trotzdem aus dem Kindergarten, dass es eine Hexe gibt, die im Ofen landet und so.
Jetzt und hast du es Yoshi gesagt, jetzt hat Yoshi auch heute Nacht Albträume.
Ja.
Ich kann gar keine Albträume mehr haben. Meine Oma hat mir früher immer vorgesungen, Schlafkindchen, schlaf, Papa ist in Pommerland, Pommerland ist abgebrannt.
Also,
das war ein normales Kinderlied damals, wahrscheinlich nach dem Krieg, aber das wurde bis heute wieder noch vorgesungen. Also da kann mich eigentlich nichts mehr schocken und auch nicht die Hexe im Ofen.
Ja, da müssen wir dem Yoshi im Zweifelsfall die Cinderella-Story erzählen, dass der Schuh ganz zufällig gepasst hat und nicht wie es im Original war, dass die sich die Füße passend geschnitten haben.
Naja, aber ich sag mal,
Der Cinderella hat der Schuh ja auch richtig gepasst.
Ja, stimmt, die Schwestern haben sich das gleich passend geschnitten.
Du bist
ne?
ja Märchenprofi.
Ja, weil ich auch tatsächlich bei meiner Oma früher ein dickes Märchenbuch hatte. Aber um das mal aufzulösen, wir haben darüber auch mit einem Kinderpsychologen gesprochen aus dem Südostviertel. Und der hat uns natürlich erklärt, dass es immer aufs Kind ankommt, wann man damit anfängt, ne? Wenn man auch vor allen Dingen, wie man damit umgeht. Also es ist zum Beispiel ganz wichtig, mit den Kindern auch dann nach der Geschichte das Buch nicht einfach zuzuklappen und dann geht man seiner Wege, sondern auch mal ein bisschen drüber zu quatschen, drüber zu sprechen, vielleicht auch mal zu fragen, wie findest du das denn jetzt, dass die Hexe da in dem Ofen landet oder so, damit die auch mal so ein bisschen das Gefühl bekommen können, sich mal zu äußern, weil heutzutage die Kinderbücher auch mehr mit Gefühlen zu tun haben.
Also ich muss sagen, das klingt jetzt so nach dem alten Menschen, der sagt, früher war alles besser, aber uns allen geht's doch auch gut, oder? Also meine Eltern haben nicht nach dem Vorlesen gesagt, wie geht's dir denn jetzt damit? Aber ich glaube, bei mir hat das keinen Schaden hinterlassen.
Also ich sag mal so, ich habe sehr viele Gruselsachen geguckt als Kind und als Teenie, auch heimlich, ohne dass meine Eltern mir das erlaubt haben. Und ich denke bis heute noch, dass ein Monster vielleicht unter meinem Bett ist. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht doch anders prägt.
Dann wichtige Frage, Nadine, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wie geht's dir, Tobi?
Ja, doch, soweit.
Denkst du so viel an die Märchen von früher?
Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass das wirklich bei mir so klassisch die Märchen waren, tatsächlich. Also mein Vater war ein großer Fan von Asterix und Lucky Luke und sowas. Und dann habe ich das eher so, dann diese, gab ja diese Comicbücher, die es ja immer noch gibt.
Ja.
Statt Märchen direkt Comics.
Ist jetzt eigentlich Pommerland abgebrannt?
Ja.
Ja, okay, ist abgebrannt. Ich finde ja schön, wenn die Märchen enden. Mit, wenn sie nicht gestorben sind, meistens in so einem Fall wie Hänsel und Gretel, ja, irgendjemand stirbt ja. Vielleicht muss man dann auch einfach knallhart sagen, alle tot. Gute Nacht, mein Schatz.
Genau, Buch zuklappen und dann geht man seiner Wege, wie Larissa schon so schön gesagt hat.
Ich glaube, wenn Kinder diesen Podcast hören, werden die jetzt Albträume haben.
FSK was haben
16.
wir?
16. Tja, dann würde ich sagen, erste Podcast-Folge, die hier so ein, da müssen wir so ein Disclaimer am Anfang noch einbauen. Die nachfolgende Podcast-Folge ist für Zuschauer unter 16 Jahren, nee, Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet.
Für den Grund Kindermärchen.
Ja, das gab's so, glaube ich, auch noch nicht.
Wenn ich überlege, dass wir das ganz normal früher gelesen haben und dass sich da niemand Gedanken drüber gemacht hat.
Tja, hast du denn deine Suppe gegessen?
Ja, natürlich.
Sehr gut. Vielleicht sollten wir auch einfach neue Märchen schreiben.
Hast du eine Idee?
Tja, Nadine und die Flusen.
Die Flusen. Oh, von dem Flusen träume ich bestimmt heute Nacht.
Eine Schüssel voller Flusen.
Okay, wir machen Schluss mit dem Flusen. Wir haben noch einen anderen Podcast, den Tag in 5 Minuten, mit allen wichtigen Themen, bei uns das Essen für den Tag. Und noch natürlich auch Essen im Ohr. Die machen das immer noch Pause.
Dornröschen quasi, im Dornröschenschlaf.
Aber wir könnten quasi bald schon einen Countdown starten, würde ich sagen, ne?
Ja,
bis es weitergeht.
Lang ist nicht mehr, bis da weitergeht.
Und dann kriegt ihr da auch wieder spannende Interviews mit Persönlichkeiten hier bei uns aus Essen.
Ganz genau. Und falls ihr irgendwie mal, ich drehe den Spieß heute rum, falls ihr uns Anregungen, Wünsche, Themen, Ideen, Kritik, natürlich nur konstruktive und Grüße schicken wollt, Musikwünsche für die nächste Podcast-Folge.
Auf jeden Fall.
Nadine, kennst du denn überhaupt die E-Mail-Adresse?
Die kenne ich natürlich, Tobi. Das ist podcast@radioessen.de.
Mist, hat's ja dann gelernt.
Ja, Mist. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende.
Jo, habt eine schöne Zeit. Bis demnächst.
Redebedarf 2.0. Der Radio Essen Podcast. Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.